Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ist das nicht unglaublich, dass wir so in der Hand des Ewigen sind, ne? Und der uns liebt? Ja. Und der liebt uns Große und Kleine? Das ist wirklich unglaublich, oder? So schön. Und es ist wirklich schön, in der Gemeinschaft mit euch zusammen zu sein. Das ist was ganz Besonderes. Okay, wir machen heute nochmal das letzte Mal, beziehungsweise es geht um Beziehung, und zwar jetzt gar nicht im Fokus von Ehebeziehung. Da gibt es so ein Online-Seminar, ja, und Beziehungen haben auch immer was mit Ehe zu tun, aber es geht um ganz viele andere Beziehungen. Freundschaften, Geschwisterbeziehung, Eltern-Kind-Beziehung, ach was weiß ich auch immer. Ne? Das ist ein ganz reiches Feld und bei Gott ein Riesenthema. Wenn wir Gott fragen würden, Gott sag mal, was ist der Sinn des Lebens? Dann würde er jetzt nicht sagen, Gesundheit, oder? Weil sterben werden wir, ne? Und auferstehen, Halleluja. So, ne? Also Gesundheit ist nicht wichtig, aber ist jetzt nicht so Top Nummer 1. Oder reich sein, wir würden sagen, boah, versteht ihr? Mensch, was geben wir an der Stelle Gas, um auch an Kohle ranzukommen und so, ne? Und das ist auch gut so. Ja, die Rechnungen müssen bezahlt werden, aber ist jetzt bei Gott nicht ganz oben oder so, ne? So, auch nicht Schönheit oder so. Oder bekannt sein, irgendwie menschliche Ehre, Anerkennung, super Posten zu haben. Sondern Gott würde sagen, ganz einfach, Sinn des Lebens ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Lebe in guten Beziehungen, mit mir und mit anderen. Das ist Sinn des Lebens. Hammer, oder? Und da sind wir genau beim Thema Beziehung. Darum dreht sich immer wieder alles. Ich habe echt auch schon viel Geld verloren in meinem Leben, wirklich. Ich habe schon richtig viel Geld verloren, richtig in den Sand gesetzt. Das hat auch richtig wehgetan. Aber ganz ehrlich, traue ich dem nach. Ja, es tut immer noch so ein bisschen weh und ich hoffe auf das eine oder andere, dass es doch nochmal zurückkommt und so, ne? Also man soll auch die Hoffnung gar nicht aufgeben und manchmal holt Gott das verloren gegangen auch wieder zurück. Aber ich bin dankbar für alle Beziehungen, die ich habe. Hey, hätte ich Marion verloren, das wäre viel, viel schlimmer. Versteht ihr? Also darüber bin ich glücklich. Ich bin über Freundschaften glücklich, die ich immer noch habe. Marion ist gerade unterwegs, macht einen Kurzurlaub, trifft sich mit zwei Freundinnen. Die haben wir schon seit der Gießener Zeit. Also jetzt, Gießener sagt euch nichts, da waren wir Anfang 20. Ne? Scheibenkleister. Waren wir mal jung. Da haben wir schöne, verrückte Sachen damals schon gemacht. Wir haben immer noch Freundschaften. Ist das nicht toll? Hey, das zählt, oder? Das wissen wir. Und ich weiß, dass ihr genau hinter Beziehungen hinterher seid. Also ich hoffe, dass diese Predigt euch nochmal ermutigt, euren Weg einfach weiterzugehen. Ich mache nochmal das Thema lange Liebe. Ich weiß, ich habe letztes Mal auch darüber gepredigt. Und ich predige nochmal über Ruth, das Buch Ruth. Ich weiß, also die Demenz ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten, die Kalkspur noch nicht ganz so lang. Ne? Also ich weiß das, aber ich habe gedacht, erstmal sind es 4 Kapitel, ne? Da kannst du schlecht nur einmal drüber predigen. So, ne? Und das ist, ich finde, es ein hammerhartes Thema. Einige, die häufiger hier sind, die wissen, seit über einem Jahr beschäftige ich mich mit der Aussage, dass Jesus gesagt hat, Jesus, der Herr selber, der alle Weisheit hat, hat gesagt, am Ende der Zeit wird die Liebe bei den meisten erkalten. Ey, und ich erlebe das. Oder ich meine das zu erleben, nicht nur in der Gesellschaft, auch im näheren Umfeld. Wo Beziehungen zerbrechen, erkalten, kaputt gehen, das ist ein enormes Leiden, oder? Das ist sowas von schrecklich und deswegen ist mir dieses Thema jetzt positiv, lange Liebe, wie kriegen wir das hin? Ja, ist mir so wichtig. Und ich mache nochmal dieses alttestamentliche Buch Ruth. Kurze Wiederholung, also ist Alte Testament, Ruth, dort gibt es so 3 Protagonisten, 3 Hauptpersonen. Das einmal ist die Ruth. Ruth ist eine Moabiterin, die Schwiegertochter von der Naomi, kann man Naomi oder Noomi, je nach Bibelübersetzung. Und das ist so ihre Schwiegermutter, ist eine Jüdin. Und dann gibt es noch den Boas, der nachher so mit ins Spiel kommt. Der Boas wird der zweite Mann von der Ruth. Ja, die heiraten auch wieder einen Jude. So, okay, so ganz kurz. Ich möchte aber nochmal 3 Dinge highlighten. Und zwar, jetzt nehmt es mir bitte nicht nach, das klingt jetzt so super negativ. Der erste Punkt ist, lange Liebe leidet. Ja, und ich weiß, das ist der Fokus auf dieses Huh. Wisst ihr? Ey, lieben ist schön, okay? Also, wirklich. Marion fährt weg und ich gucke in den Kühlschrank, was finde ich da? 1 Liter Mezzomix. Ja, warum liegt das da? Nicht, weil Marion die Mezzomix trinkt, sondern weil sie genau weiß, der Lutz liebt abends mal so ein bisschen Mezzomix oder sowas. Oder? Hat sie mir das gesagt, lieben ist schön, oder? Hey, das macht wirklich Spaß. Ja? Also das ist eine ganz tolle Sache, bitte versteht das nee, nicht verkehrt. Also als ich hier heute Morgen reinkam, kam schon ein kleines Mädchen auf mich zu und sagte, ah, die Toilettenspülung funktioniert nicht. Ja, das ist jetzt vorm Gottesdienst, wie soll man das sagen? Ne? So, okay, und ich habe aber noch irgendwie was geholt und ein bisschen Werkzeug und habe sie wieder in Gang gekriegt. Noch, das Beten musste noch so ein bisschen auf mich warten und so. Aber es ist schon schön, auch zu lieben, zu dienen. Ja, man erlebt Gott. Man erlebt Erfolg, man kann anderen eine Freude machen. Bitte versteht mich das nicht falsch. Und trotzdem möchte ich das nochmal sagen. Lange Liebe leidet. Warum? Liebe ist auch immer mit, also war Gott, göttliche Liebe, ist auch immer mit einer Anstrengung manchmal verbunden und auch mit dem Schmerz verbunden, auch mit dem Opfer und der Hingabe. Und wenn man da nicht drüber redet, dass ich weiß, ich rede von lange Liebe, versteht ihr? Also wir werden dieses Jahr 36 Jahre verheiratet sein. Also es ist wirklich wunderschön, aber da hat es auch Leidensphasen gegeben. Und manchmal gibt es auch Leidensmomente, das hört nicht auf. Wenn man das verschweigt, wenn man da nicht drüber redet und keine Handhabe hat, dann wird man keine lange Liebe erleben, versteht ihr? Das gehört mit dazu, neben all dem Schönen. Es gibt 3 Gründe, warum lange Liebe leidet. Und die finden wir auch alle im Buch Ruth. Der erste Grund ist, Lieben fühlt sich nicht immer gut an. Das ist jetzt geschönt. Also wenn lange Liebe leidet, ist ein bisschen vielleicht zu heftig negativ. Wenn ich sage, Liebe fühlt sich nicht immer gut an, das ist schon fast geschönt. Fühlt es sich gut an, den Siphon zu reinigen? Jetzt hast du nicht nur einen Siphon. Jetzt hast du auch noch einen großen Haushalt mit mehreren Bädern, weil du so viele Kinder dir angeschafft hast. Und jetzt hast du so viele Siphons und die alle. Siphon. In der Dusche gibt es einen Siphon, auf dem Klo gibt es einen Siphon. Jedes Waschbecken hat einen Siphon, versteht ihr? Jede Badewanne hat einen Siphon. Soll ich weitermachen? Jedes Außenwaschbecken im Garten hat einen Siphon und die müssen alle gereinigt werden. Und was ist da immer drin? Stinkt immer, ist immer eklig. Und versteht ihr? Fühlt sich das gut an? Nein. Hohe Rechnungen auch für andere bezahlen. Also, boah, wir haben schon Monate, Jahre gehabt, da haben wir Rechnungen bezahlt. Das geht nicht mehr. Wir müssen dem irgendwie Herr werden. Das läuft uns aus dem Ruder. Und das waren ja nicht nur meine Rechnungen. Versteht ihr? Dafür musste auch Geld verdient werden und so. Boah, ich zahle manche Rechnungen wirklich gerne, glaubt's mir. Ein Handwerker, der gute Arbeit leistet, die Rechnung zahle ich gerne. Ja? Aber auf Dauer, es geht um lange Liebe. Dann kommt die nächste. Und die nächste. Und da kommen sie gleich 2, 3 auf einmal. Und am Jahresanfang, ihr kennt das alle. Fühlt sich das gut, nicht immer gut an? Nein. Fühlt es sich gut an, zum 1000. Mal aufzuräumen? Lügt mich nicht an. Es sei denn, du hast einen Putzfimmel oder ein Helfersyndrom, dann machst du das vielleicht gerne. Weil irgendwie, aber ansonsten, alle normalen Menschen, so wie ich, sagen irgendwann, boah, Leute, auch anstrengend, oder? So, ne? Fühlt es sich gut an, die alten Eltern zu waschen? Boah. Ist eine Nummer. Ne? Die eigene Mutter im Alter zu waschen. Manche machen das beruflich, die haben den höchsten Respekt, wirklich. Aber es ist auch ein Leiden, es fühlt sich das nicht immer. Fühlt es sich gut an, morgens aufzustehen und zwar jeden Morgen, um bis abends zu arbeiten? Wenn du jung bist und irgendwie findest dich geil und kannst was bewegen, ist das toll, aber bei langer Liebe fühlt es sich nicht immer gut an. Ne? Fühlt es sich gut an, da hat man letztes Mal groß drüber geredet, weil Ruth auch jemanden loszulassen, die Ruth musste loslassen, oder? Die musste ihren Mann loslassen. Warum? Weil er verstorben ist. Die musste ihre beiden Söhne loslassen. Warum? Weil sie auch verstorben sind. Die musste ihre Heimat loslassen. Warum? Weil Hungersnot da war. Sie musste fliehen. Fühlt sich das gut an? Da musste sie ihre eine Schwiegertochter loslassen. Fühlt sich das immer gut an, loszulassen? Aber wir wissen, loslassen und lieben, das gehört auch zusammen. Das Das gehört zusammen. Wir müssen irgendwann mal anfangen, die Kinder loszulassen. Und wenn es der erste Kindergartentag ist, so, dann lassen wir es auch schon richtig los. Das kann auch einem richtig schlecht gehen. Man denkt immer, es darf einem nicht schlecht gehen. Man muss sich ja freuen, dass sie sich jetzt weiterentwickeln und man macht einen auf happy. Ja, um das Kind auch nicht zu entmutigen. Aber innerlich abends, jetzt fremde Leute und jetzt lernen sie all die bösen Wörter und so. Und versteht ihr? Fühlt sich nicht nur gut an. Und das ist ja das kleine Loslassen. Ne? Das ist ja der Anfang vom Ende nachher. Und es hat immer was auch mit Lieben zu tun, nicht festzuhalten. Lieben hat immer was mit Freiheiten zu tun, mit Freiheit und frei zu lassen zu tun. Es gibt da diese biblische Geschichte, die Jesus erzählt, der Vater hat zwei Söhne und der eine Sohn will aus dem Haus. Und die Söhne, die verlorenen Söhne, die sind wir und Gott ist der Vater und der Vater lässt den Sohn gehen. Das heißt lieben. Bindet ihn nicht an. Gibt ihm sogar noch Geld mit. Puh. Heftig, ne? Das heißt lieben und das fühlt sich nicht, manchmal ist es auch ein echtes Leiden. Gehört zum Lieben vergeben? Fühlt sich vergeben gut an? Er lügt mich nicht an. Vergeben fühlt sich nicht gut an. Vergeben ist immer etwas, es ist super. Das ist ganz große Klasse. Das ist etwas Göttliches, aber fühlt sich gut an? Boah. Fühlt sich ertragen gut an? Mit jemandem zusammen zu sein, bevor der unpünktlich ist, der unordentlich ist. Das sind alles keine Sünden. Das ist alles keine Sünde. Der zu viel redet, der zu wenig redet. Es gibt auch welche, die zu wenig reden. Das ist auch super anstrengend. Du musst immer das Gespräch in Gang halten. Das ist auch manchmal anstrengend, oder? Alle so die Würmer aus der Nase ziehen und so. Und das ist manchmal auch. Das ist ein Ertragen. Aber ohne Ertragen keine lange Liebe. Ohne Ertragen keine lange Liebe. Wenn das alles nach meinem Standard laufen soll, in meiner Werkstatt, dann wäre ich in meiner Werkstatt alleine. Versteht ihr das? Ihr versteht das, ich weiß das, dass ihr das versteht. Ich wollte es nochmal, ich weiß, es ist eigentlich so eine lange Liebe leidet. Das ist, fühlt sich Sterben gut an? Um der Liebe willen zu sterben? Ist Jesus um unsere Willen gestorben? Hat sich das gut angefühlt? Nein. War es richtig? Gott sei Dank hat das gemacht. Damit unsere Schuld vergeben ist und wir frei sein können. Lieben erleben können und Liebe weitergeben können. Ohne dem wäre das gar nicht möglich. Hat sich es gut angefühlt? Nein. Lieben fühlt sich nicht gut an, lange lieben, lange Liebe leidet. Und das ist nur der erste Grund. Der zweite Grund, den Ruth auch hier nennt, also die haben ja auch, die sind fleißig und die haben Hunger und die gehen für andere arbeiten und die gehen Risiken ein und so. Das ist mal unglaublich, was ihr habt es vielleicht, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, Ruth, nehmt 4 Kapitel, Hörbibel, YouTube, Hörbibel, Hoffnung für alle eingeben, Ruth. Ich glaube, Viertelstunde, habt ihr das ganze Buch Ruth, ist super. Und die ganzen Geschichten, was es heißt, es fühlt sich nicht immer gut an. Es ist auch was mit Hingabe und Opfer zu tun. Und die geben sich ja auch immer wieder hin und opfern sich da neu. Der zweite Grund ist, Liebe und gerade lange Lieben, sagt uns Ruth, wird in Krisen gelernt. Redet auch keiner drüber, ne? Wollen alle nicht hören. Wir denken, ich sitze auf dem Sofa vorm Fernseher mit meiner kalten Mezzomix und einer Tüte Chips und jetzt lerne ich lieben. Das kann auch passieren. Bei Gott ist nichts unmöglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher lieben lerne, wenn ich jemandem was vergeben muss, weil der mir wehgetan hat, ist wahrscheinlich größer. Versteht ihr? Und deswegen hat oft Lieben müssen wir lernen. Wir werden nicht als kleine Kinder geboren. Wir haben ja jetzt wieder so ein kleines da im Haus. Der quäkt einfach, weil er Bedürfnisse hat. Nicht, weil ich Bedürfnisse habe. Oder weil seine Mama Bedürfnisse hat. Der quäkt einfach, weil er eigene Bedürfnisse hat. Das nennt man eigentlich Egoismus. Alles gut. Muss ja mal gesagt werden. Ne? Also, ja, wie soll man es denn sonst wissen? Aber wir müssen es nachher lernen. Und es wird, das sagt uns das Buch Ruth, in Krisen gelernt. Nicht auf dem Sofa bei Mezzomix. Ihr wisst das. Aber ich möchte es nochmal einfach, dass er wirklich in euren Krisen, wo er sagt irgendwie, boah, vielleicht geht es einfach mal um Liebe lernen. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich gesund werde. Sondern einfach, dass ich lieben lerne in der Krankheit. Krankheit kann uns geduldig machen, oder? Manchmal kann mich das mehr geduldig machen als Gesundheit. kann mich auch mitfühlender machen. Also ich war jahrzehntelang eigentlich nie krank. Ich habe immer gedacht, irgendwie die anderen haben immer krank gefeiert und so und dann auch in Reha gefahren, wochenlang. Leute, einfach arbeiten. Ja, es war natürlich verkehrt. Okay. Wusste ich damals schon, aber man muss es ja auch fühlen. Wenn man selber krank ist, dann fühlt man es. Ne? Also manche, und das ist Mitgefühl, heißt es zu lieben. Es gibt viele Dinge, viele Dinge, und gerade bei lange Lieben, die lernen wir nur in Krisen. Sie hat Hungersnot, Flucht, Einsamkeit, Beruht. Und das anzunehmen, zu verstehen und darin lieben zu lernen, das hat auch was mit Leiden zu tun. Dass ich nicht in der Krankheit jetzt denke, jetzt muss ich alles um mich drehen und ich bin der Nabel der Welt und jetzt ist Mitleid mit mir. Und versteht ihr? Wenn man im Krankenhaus ist, all die noch zu sehen, die da am Arbeiten sind, für denen ein gutes Wort zu haben. Für jeden, der da putzt, für jeden, der ans Bett kommt, für jeden, der auch vielleicht überfordert ist, für den ein gutes Wort zu haben. Und hinterher hoffentlich auch noch ein ordentliches Trinkgeld zu geben. Versteht ihr das? Ihr versteht das. Ich will's, ihr macht das auch, ich weiß das. Aber ich will es einfach nochmal sagen, es ist richtig so. Es gehört dazu, dieses lange Lieben zu lernen. Und wir machen das, wir sehen die anderen auch. Selbst wenn wir in einer Krise sind, da wird sich lieben, da zeigt sich lieben. Jetzt habe ich mir noch was dazu geschrieben, der dritte Grund. Lange lieben, ja, alle Geschichten, die wir haben in der Bibel, wo Leute lange geliebt haben, die waren wirklich auch im Chaos. Die haben ganz heftige Krisen gehabt. Warum? Weil letztendlich lange lieben. Lieben ist was Göttliches und lange lieben ist erst recht was Göttliches. Und anscheinend, damit es deutlich wird, dass es nicht was Menschliches ist, sondern etwas Göttliches sein muss, deswegen hat es oft was mit Krisen und Katastrophen zu tun. Dann erlebe ich Gott. Und dann erlebe ich dieses göttliche Lieben. Kann ich mir was darauf einbilden, jetzt 36 Jahre verheiratet zu sein? Never ever. Frag Marion. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir oft gescheitert. Versteht ihr? Ist doch so. Müssen wir doch gar nicht drum rumreden. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nicht mal geheiratet. Wer kann so blöd sein, das Risiko von Ehe auf sich zu nehmen? Sag mal, wie blöd muss man sein, das Risiko? Willst du ein bisschen Milch haben, kaufst du ja auch keine Kuh. Kaufst du einen Liter Milch. Ja? Für ein bisschen Sex brauche ich nicht Ehe heiraten, oder? Kann man auch, für ein bisschen Putz brauche ich auch nicht heiraten. Kann ich mir eine Putzhilfe? Ist wesentlich einfacher. Wenn die mir nicht mehr passt, geht die woanders hin. Wie, versteht ihr? Dieses Risiko. Jetzt wieder so ein bisschen negativ, aber es... Weil das ist ein Abenteuer, wenn wir darauf eingehen, ist es nur göttlich möglich, würde ich sagen. Man muss doch nicht mal Gott wirklich kennen. Ich kenne Menschen, auch in meiner Familie, die würde ich sagen, gar nicht, dass sie intensiv mit Gott gelebt haben, aber die haben göttlich gelebt und auch ihre Ehe göttlich gelebt. Großzügig, sehr großzügig. Immer wieder die Schuhe der anderen geputzt, immer wieder gedient. Sie haben eigentlich das, was Gott, wie Gott war, haben sie das gelebt. Und deswegen haben sie auch etwas Göttliches erlebt. Das sind so die drei Gründe, weshalb lange Liebe leidet. Ich glaube, es hat immer was mit Katastrophen zu tun, weil erst dann wird deutlich, was göttliche Liebe wirklich ist. Und erst in diesen Katastrophen kann ich es auch wirklich lernen. Und lange lieben und lieben hat immer was mit Opfer und Hingabe zu tun. Deswegen leidet auch lange Liebe. Und es ist so wichtig, dazu zu stehen. Also diese flachen Botschaften, ne? Flache Botschaften. Das steht ja überall. Herze, flache Botschaften. Wenn es von Herz kommt, alles gut. Und wenn du danach dem du das schickst, auch 100 Euro überweist zum Shoppen, alles gut. Wenn du ihn danach auch noch zum Essen einlädst und sagst, und ich bezahle für dich. Ja, alles gut. Mach es. Oh, ich habe jetzt einen ganz interessanten Artikel gelesen über Dating-Plattformen. Bin ich jetzt nicht drauf. Ist jetzt nicht mehr mein Thema. Halleluja. Bin ich so. Und damals gab es das nicht. So. Und das Thema war dieser Dating. dass es wohl ein ewiger Prozess ist und Leute da jahrelang sind und 1000 Kontakte haben, aber nie den richtigen finden. Und die Frage war, wie komme ich schneller zum Ziel? Und sie sprachen über rote Flaggen. So, zack, rote Flaggen. Also irgendwie sagt, oh, der hat seit einer Woche nicht geantwortet, löschen. Wenn er kein Interesse hat, wenn er so unentschlossen ist, löschen. Also, so, fand ich richtig hammerhart. So, okay. Und da habe ich gedacht, ich habe auch noch eine vom Buch Ruth, eine rote Flagge. Wenn er dich nicht zum Essen einlädt, ja, wenn er dich nicht zum Essen einlädt, Essen teilt, und beim Essen teilt, er lädt dich zum Essen ein. Jetzt machst du Folgendes. Ihr esst und er hat irgendwas anderes und dann sagst du irgendwann, ah oh Mensch, du, das sieht aber gut aus, was du da hast. Und dann, darf ich da mal was von haben? Wenn ein Mann sein Essen teilt, dann kannst du davon ausgehen, dass er bereit ist zu lieben. Teilt er, jetzt zickt er an der Stelle rum. Ne, lass ihn das Essen bezahlen und verabschiede dich von ihm. Das wird eine anstrengende Nummer. Männer, ihr wisst, was ich meine, ne? Männer, Essen teilen? Ne? Komplett, ist auch gut. Ja? Und diese Ruth, die steht aber zu diesem ganzen Leiden, zu diesem Chaos. Kapitel 21 und 21. Sie kommt nach einer langen Leidensgeschichte, Fluchtgeschichte, kommt sie wieder zurück in die Heimat. Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben. Sie hat eine Schwiegertochter mit im Schlepptau, aber aus Feindesland, eine Moabiterin. Nennt mich nicht mehr Noomi, sagt sie, nennt mich Mara. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Noomi heißt die Liebliche. Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Punkt. Lasst uns zu unserem Leiden stehen. Auch zu unseren Enttäuschungen, zu der Bitterkeit, die in unser Leben hineingekommen sind, die uns auch durch das Lieben in unser Leben reingekommen sind. Aber lasst uns nicht die anderen dafür verantwortlich machen, sondern damit gehen wir zu Gott. Damit gehen wir zu Gott, auch mit dem Bitteren. Und sagen, Herr, ich habe mich so bemüht. Ich habe alles gegeben und jetzt... Und das ist jetzt das Ergebnis, oder was? Ne? 20 Jahre, 30 Jahre habe ich mich um die Kinder gekümmert und jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Das ist das Ergebnis? Willst du mich verarschen, oder was? Versteht ihr? Bei Gott sind wir damit an der richtigen Stelle. Wird nicht das Ende sein. Aber wir gehen damit nicht zu Menschen. Ah, können wir auch zu Menschen geben. Aber wir machen sie nicht dafür verantwortlich. Oder erwarten, dass sie uns jetzt glücklich machen. Sondern wir bleiben damit bei Gott, aber wir bestehen zu unserer Bitterkeit und zu unserem Leiden. Das war hier in der Bibel ein Gamechanger immer und immer wieder. Wir klagen vor Gott, dass Liebe manches Mal auch so super sau anstrengend ist. Okay, zweiter Punkt. Lange Liebe liebt Lebensbegleiter. Das ist bei Ruth sehr interessant, bei dem ganzen Buch Ruth. Also die ganzen Menschen kriegen immer Menschen an die Seite gestellt, die sie beraten und sie begleiten. Jetzt, was super interessant ist bei der ganzen Geschichte, keiner davon ist ein direkter Verwandter. Hört, hört. Wir denken immer, gerade besonders als Ostwestfalen, ne, unser Ehepartner, unsere Kinder, die müssen uns richten, unsere Eltern müssen, versteht ihr? Das ist das normale Denken. Wir denken, unsere Familie, die muss es richten. Interessant, dass Gott eine Geschichte, er hätte auch andere Geschichten auswählen können, mit einem ähnlichen Thema. Er wählt extra eine Geschichte raus, wo keiner in einem direkten Verhältnis eigentlich miteinander verwandt ist. Super interessant. Das wieder, das durchbricht alle unsere menschlichen Denkmuster, die wir erstmal haben. Ich kenne ganz viele Leute, die laden ihre Verwandten ein. Die Eltern, Geschwister sind dort zu Besuch. Jetzt kommst du mal mit als Kleingruppe, wir machen das ja als Kleingruppen, ne? Als Kleingruppen kommen wir in fremde Haushalte. So, ne? Das ist für viele mind-blowing. 5 verschiedene Leute, mit denen man nicht direkt verwandt ist, im Wohnzimmer zu haben. Wow, was passiert hier? Haben die ihr ganzes Leben lang noch nicht erlebt. Weil die nur immer Familie. So, hier ist keiner in einem direkten Familienverhältnis. Die eine ist die Schwiegermutter. Hey, nicht direkt, ist nur die Schwiegermutter. Und die ist auch noch aus einem feindlichen Land. Ja, Was könnten wir als Vergleiche machen? Irgendwie, ich weiß nicht, wenn Ukraine und Russen, und auf einmal hast du eine russische, als Ukraine eine russische Schwiegermutter. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Aber so. Ne? Dann hat die Schwiegermutter hat eine Schwiegertochter. Der direkte Verwandte, nämlich das Bindeglied, der Sohn, ist gestorben, der ist gar nicht da. Dann der Boas ist eigentlich ein alleinstehender Mann. Er ist schon verwandt, aber nicht direkt. Nachher, als sie heiraten, ja, aber vorher auch nicht. Dann gibt es noch andere Nachbarinnen, ganz interessant, die prophetisch über dem Kind etwas sagen. Nachbarinnen, nicht die Mutter. Ne? Nicht der Vater, so, sondern Nachbarinnen. Dann interessant, Kapitel 4, und das lese ich euch nochmal vor. Da gibt es so eine Situation, da muss der neue Ehemann oder der zweite Ehemann von der Ruth, der muss rechtlich erstmal klären, das Eheverhältnis klären, ob er überhaupt heiraten darf oder ob nicht ein anderer und so weiter und so fort. Und das macht er öffentlich-rechtlich. Ja, das ist ein Riesenthema. Alle Ehen in der Bibel wurden, wenn sie richtig geschlossen wurden, öffentlich-rechtlich geschlossen. Du findest nicht einen Satz über einen Traugottesdienst. Den kannst du dir sparen. Du musst keinen Traugottesdienst machen, von der Bibel her nicht. Aber du musst zum Standesamt gehen, um das mal zu übertragen. Dann ist Ehe. Huh. Ja, ist für uns Deutsche heute, in unserer Gesellschaft, darfst du gar nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem. Ja? Weil es was mit wirklich Lieben nach Gottes Willen zu tun hat. So ist das. Macht der Gang zum Standesamt Liebe? Nein, total unromantisch, meistens. Ne? Es sei denn, die Verwandten lassen sich noch irgendwas Nettes einfallen oder so, aber es ist meistens erstmal ein rechtlicher Akt. So, ne? Man ist schon aufgepeppt worden die letzten 10 Jahre, als wir zum Standesamt gingen, das war eine ganz schnelle Nummer. Ne? Zack, zack, unterschreiben und Gott, alles in Ordnung, bestens. Ne? So, also, warum Gang zum Standesamt? Warum hat Gott immer etwas Öffentlich-Rechtliches eingesetzt? Du kannst auch mit mehreren Leuten schlafen. Sex haben, Kinder haben, bist nicht verheiratet von Gott her. Interessant, ne? Wir würden sagen, wow, jetzt wird's aber, oder? Nee. Sondern er sagt, öffentlich-rechtlich soll das geschlossen werden. So, und deswegen muss der Boas das vorher öffentlich-rechtlich, da gibt er sich Mühe, ne? Das alles zu klären. Weil das Öffentlich-Rechtliche will die Liebe schützen. Es geht nicht bei Gott um kurze Liebe, sondern um lange Liebe. Und das Öffentlich-Rechtliche macht es uns schwer, wieder schnell auseinanderzulaufen. Oh, wie oft hatte ich schon, ich dachte, komm, ich beende den ganzen Rotz hier. Und selbst einfach schon viele Kinder hatten. Ich kann das verstehen. Ja? Wo ich sagte, boah, das, ab dafür. Oder so. Ja, aber jetzt das alles öffentlich wieder rückgängig machen, jetzt wird es schwierig. Kann man auch durchstehen. Manchmal ist es auch wirklich der Weg, den man gehen muss. Aber dafür ist der Gang zum Standesamt da. Deswegen das Öffentlich-Rechtliche. Und dann ist von Gott her Ehe geschlossen. So, und jetzt, als er das macht, jetzt sagen die Ältesten zu ihm, zu dem Boas, nachdem er das rechtlich geschlossen habe, hat Kapitel 4, Vers 11, die Ältesten, alle Männer auf dem Platz am Tor sagten, wir sind dafür Zeugen, öffentlich-rechtlich, ne? Das war der Standesamt damals, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea. Das sind zwei Frauen aus dem Alten Testament, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Mögest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. In Bethlehem, ich komme gleich nochmal drauf. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Judah. Ja, das ist alttestamentlicher Segen. Das ist Hammer. Hier wird prophetisch etwas über den Mann und über diese Frau ausgesprochen, also gerade rechtlich geklärt. War noch kein Gottesdienst. Und trotzdem fange ich schon an, prophetisch über dem zu reden. Was sagen Sie? Kinder, so viele wie von Rahel und Lea. Rahel und Lea, das sind Stammmütter aus der Familie Gottes, die schon im Alten Testament angefangen hat. Stammmütter. Die hatten es gar nicht so gut miteinander, die Rahel und Lea, muss man dazu sagen. Also, war eigentlich eine Chaosgeschichte. Weil der Mann wollte eigentlich die Rahel heiraten, hat 7 Jahre dafür gearbeitet. Und wen hat er bekommen in der Nacht? die Lea. Pff, jetzt wollte er die Rahel aber trotzdem haben. Hat er die auch noch gekriegt. Also, das Schwesternverhältnis stand unter keinem guten Stern. Kann man so sagen. Ne? Also, muss man nicht groß Prophet sein. Dass das eine schwierige Nummer war. So, ne? Und dann hat die eigentlich nicht so geliebt, hat viele Kinder bekommen. Die wirklich heiß Geliebte, keine Kinder. Und die Geschichte hat so ihre Irrungen und Wirrungen. Und nachher kommen alle zusammen und auch die Rahel bekommt noch Kinder und es wird wirklich eine große Familie. Und jeder bekommt Teil in dieser großen Familie Gottes zur damaligen Zeit und wird damit auch, wenn wir an Gott glauben, heute glauben durch Jesus, mit unseren Vorfahren. So, und jetzt wird ihm gesagt, also du wirst Kinder kriegen, wie Rahel und Lea. Und jetzt wird ihm auch noch gesagt, nachher zum Schluss, sondern bedeuten werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Judah. Das müsste man nachlesen, wirklich nicht nur Ruth, sondern 1. Mose Kapitel 38. Eine Chaosgeschichte sondergleichen. Ein Mann kriegt 3 Söhne. Der erste Sohn wird verheiratet mit der Tamar und stirbt. Willkommen in Gottes Welt. Sind wir? Wahre Liebe leidet, lange Liebe leidet. Jetzt heiratet sie den zweiten Sohn, Onan. Der hat zwar Sex, aber vor der Evokation zieht er zurück, damit sie keine Kinder kriegen kann. Also macht eine reine Selbstbefriedigung, auf Deutsch gesagt. Was eine Chaosgeschichte, weißt du? Scheiben, Kleister. Jetzt will sie den dritten Sohn heiraten, 3 Söhne. Da sagt der Vater, nee, der stirbt nachher auch noch, wenn er die heiratet. Und schickt die weg, die Frau. Oh, was für eine Chaosgeschichte. Jetzt von dem Vater mit den 3 Söhnen stirbt die Frau. Was für eine Chaosgeschichte. Und er geht zum Scheren unterwegs. Und die Tama, also die ist ja nicht direkt mit ihm verwandt, verkleidet sich als Prostituierte und setzt sich an den Weg. Er hat nun keine Frau mehr. Und er schläft mit ihr. Was für eine Chaosgeschichte. Und sie wird schwanger. Jetzt hört er, dass sie schwanger ist und sagt, hey, ist ja eigentlich noch meine Schwiegertochter. Schwanger? Nicht von meinen Söhnen, die muss gesteinigt werden. Was für eine Chaosgeschichte. Ich kann euch sagen, nachher kriegt die Frau, das wird alles irgendwie geregelt, so ist es Gott. Nachher wird immer irgendwie alles geregelt. Dann kriegt die Zwillinge. Und das erste Zwilling streckt seinen Arm raus. Erstgeborener kriegt ein rotes Band. Zieht ihn zurück. Der zweite Zwilling wird zuerst geboren. Das ist der Peres. Was für eine Chaosgeschichte. Und jetzt segnen sie ihn damit. Sie segnen, dass sie genau, dass er erleben wird und seine Nachkommen erleben wird, dass sie zu den Gesalbten Gottes werden. Habe ich nicht vorhin gesagt, warum leidet wahre Liebe? Da gibt es 3 Gründe. Einer der Gründe ist, Gottes Geschichten sind auch immer chaotisch. Warum? Damit immer deutlich wird, es ist immer Gnade, es liegt nicht an mir, es liegt immer an ihm. Deswegen wunder dich nicht, wenn du Gott folgst und Chaosgeschichten erlebst. Wunder dich nicht. Nimm es an. Und jetzt kommt Glaube. Und das sagen sie ihm hier auch, dem Boas nochmal. Aber es sagt nicht sein Vater und so, sondern andere fremde Leute, Dorfälteste, sagen ihm das. Dieses Prophetische. Ganz zum Schluss, Kapitel 4, Vers 18. Dies ist die Liste der Nachkommen von Peres. Ich muss sagen, aus Boas und Ruth, wenn ihr da letztes Mal dabei wart, entsteht ein Kind. Dies ist die Liste der Nachkommen von Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. Abinadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salomon. Salomon zeugte Boas. Jetzt sind wir bei dem Papa. Dem die Prophetie gesagt worden war, er soll Nachkommen wie Peres kriegen, oder? Boas zeugte Obed. Er kriegt mit der Ruth, konnte mir noch folgen, ein Sohn ist der Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Der größte König in der Geschichte Israels. Stimmt nicht, der zweitgrößte. Weil der größte wurde Nachfolge von David, nämlich Jesus Christus, der Messias selber. Unglaublich. die Prophetie, die über den Boas ausgesprochen wird, wird Wahrheit. Hat er es erlebt? Er hat nur ein Kind gehabt. Einen Sohn. Wusste er, dass daraus mal ein David entsteht? Nein. Wusste er, dass daraus der Messias, Jesus selber kommen würde? Nein. Hat es sich gelohnt? Ja. Die Geschichten Gottes, auch die Geschichte des langen Lebens, wenn man Ruth glaubt, lohnen sich immer langfristig. Und wenn es nach unserem Leben stattfindet. Aber es sind besondere, einzigartige Gottesgeschichten. Lange Liebe leidet, aber lange Liebe lohnt sich. Langfristig. Bei Gott. Und sie braucht diese Lebenshelfer. Lange Liebe liebt Lebensbegleiter. Wenn die aus deiner Familie kommen, an deiner Ursprungsfamilie, und die göttlich unterwegs sind, ist es gut. Nimm es an. Aber vielleicht hat Gott ganz andere Leute für dich. Irgendwelche Richter. Irgendwelche Gemeindeleute. Irgendwelche, die aber mit Gott unterwegs sind und von Gott her etwas in dein Leben prophetisch hineinsagen können, selbst wenn du es noch nicht verstehst mit Peres und den ganzen Geschichten. Aber die Wirklichkeit werden. Und damit sind wir jetzt bei euch. Meine Idee war, dass wir noch eine prophetische Zeit haben. Ihr ermutigt einander mit etwas Prophetischem. Nehmt ein Wort Gottes und sprecht das eben entweder jemandem zu oder der jemand, den ihr gar nicht kennt, einfach der Gruppe zu. Und wer es im Glauben nehmen kann und nehmen will, der nimmt es. Mach mal ein Beispiel. Gott segne dich mit der gleichen Auferstehungskraft, mit der Jesus auferstanden ist. Wäre das richtig? So wurde der Boas mit dem Peres gesegnet, ne? Richtig. Wir hatten vorhin das mit der Mutter. Jesaja 66, 12 bis. Vielleicht gibt es hier Männer, ich sag das mal, die nie von ihrer Mutter auf den Schoß gesetzt worden sind und in den Arm genommen worden sind und nie wirklich getröstet worden sind. Und vielleicht möchte Gott dir das nochmal zusprechen. Komm zu ihm, er ist wie eine Mutter, er nimmt dich auf den Schoß. Er wiegt dich in seinen Arm. Mit all der Bitterkeit deines Lebens, die auch beim Lieben passiert, tröstet er dich, versteht er dich. Und er kennt deine Vergangenheit, er kennt dein Bemühen, aber er kennt auch deine Zukunft. Und aus dieser auch für dich bitteren Geschichte wird ein großer Segen für andere Menschen und für dich erwachsen. Nimm es an. Glaube, vertraue, hör nicht auf zu lieben.
Jetzt noch mal eine Zeit der Stille, wo ihr alle hören dürft und mal mit dem Heiligen Geist ins Gespräch gehen könnt, ob er euch für irgendjemanden eine Ermutigung aufs Herz legt. Vielleicht ist es aber auch nicht für jemanden persönlich. Ihr wisst nicht für wen, vielleicht ist es auch für die Gemeinde. Dann dürft ihr euch melden gleich. Dann komme ich mit dem Mikro zu euch. Ansonsten dürft ihr gerne die Zeit nutzen und persönlich zu demjenigen hingehen und euren Eindruck teilen.
Ich möchte das eine nochmal wiederholen. Vielleicht ist hier ein Mann, der nie wirklich mütterlich getröstet worden ist. Und wir haben in der Gemeinde Frauen, die eine göttliche Begabung haben und auch einen Auftrag haben. Und das können, dir göttlichen Trost zuzusprechen. Das hat nichts mit Alter zu tun. Und wenn du das merkst, dann geh vielleicht mal zu einer hin und rede darüber und bitte sie drum. Ja, das ist auch was mit Glauben und vielleicht mit etwas Scham überwinden. Aber es geht darum, dass du befähigt wirst, ermächtigt wirst, nicht bitter zu werden beim langen Lieben. Und dann habe ich noch ein Bild für eine Frau. Das ist so eine Treppe. Und die ist unglaublich lang. Und du bist schon sehr, sehr viele Stufen gestiegen. Und du denkst, jetzt muss doch mal ein Ende haben. Und es hat doch kein Ende. Wann hat es ein Ende, Kinder zu erziehen, Kinder zu lieben? Das hat nie ein Ende. Und du denkst, was soll das? Und du gehst weiter. Und auf dem Weg kriegst du nicht mehr Beinmuskeln, obwohl das vielleicht auch gut wäre. Aber du kriegst Herzerweiterung. Du wirst in der Liebe wachsen. Und mit jeder Stufe, die dich neu herausfordert, und mit jedem Kind und jeder Situation, die dich neu herausfordert, wirst du ein neues Maß und auch eine neue Art von Lieben bekommen. Und sie hört nicht auf. Das geht so lange, wie die Treppe Stufen hat.
Jesus, wir danken dir, dass du mit uns gehst, dass du an unserer Seite bist. Das ist der größte Segen in unserem Leben, dass wir dir alles bringen können und dass deine Hand immer da ist, um uns zu halten. Sie lässt uns niemals los. Mit dieser Sicherheit segne ich euch in dem, was jetzt vor euch liegt in der Woche, an Aufgaben, Begegnungen und Herausforderungen. Amen.